Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. War eine tolle Geschichte, die wir eben gehört haben. Da gab es noch Zinsen, ne? Es geht um die Verantwortung an diesem Sonntag, eine Verantwortung vor Gott und Menschenleben, dass Gott uns Gaben, Begabungen anvertraut, die wir einbringen sollen. Das ist das Thema, das uns in der neuen Woche begleiten soll. Und der Predigttext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 7 bis 11, ein sehr praktischer Abschnitt, legt uns das konkret ans Herz. Wir lesen dort: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Sünde deckt auch der Sünden, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Seine ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Das Ende ist nahe, das kann ein sehr gequälter Ausruf sein. Und wir hören das ja auch oft. Der Sozialstaat ist am Ende, das orakeln die einen. Wirtschaftsstandort Deutschland am Ende verheißen die anderen. Klima kaputt oder Generationenvertrag funktioniert nicht mehr. Wir können jeden Tag zig Endzeitbotschaften zur Kenntnis nehmen. Aber das ist nicht der Inhalt der biblischen Rede vom Ende. Denn was in unseren Bibelübersetzungen mit Ende übersetzt wird, hat die Hauptbedeutung von Ziel. Also das, worauf alles hinausläuft, ist nahe. Die Vollendung soll kommen, sie wird kommen. Wir warten nicht auf das Ende, so auf intergalaktische Chaostage, sondern Gottes Ziel mit dieser Welt ist ein gutes Ziel, es ist kein Tohuwabohu. Die Weltgeschichte geht der sichtbaren Veröffentlichung der Gottesherrschaft entgegen. Und aus dieser Hoffnung heraus wird in unserem Bibelabschnitt geschrieben. Die Gemeinden, an die sich der erste Petrusbrief wandte, erlebten eine schwere Zeit. Die Christen wurden diskriminiert, bedrängt, auch verfolgt. Und statt der Erfahrung oder dem Erleben des großen Sieges erlebten sie Kreuzesnachfolge. Unsere Situation heute, jedenfalls hier, ist mit der damaligen kaum zu vergleichen. Klar, Christen erleben auch manchmal eine spöttische Bemerkung oder eine Verleumdung. Manchmal hat man in unserem Land auch den Eindruck, dass der antichristliche Wind etwas rauer wird. Aber Christsein wird grundsätzlich nicht von anderen behindert. Wenn jemand Christsein behindert, dann schaffen wir das selbst. Unsere Gemeinden stehen nicht unter Druck. Wir können tun, was wir wollen. Und genau so sieht es auch aus bei uns. Wir machen, was wir wollen. Was bei uns läuft, bestimmen wir selbst und jeder Einzelne hat dafür Verantwortung. Manche klagen, es müsste mehr gebetet werden. Ja, können wir doch machen. Manche sagen, wir müssten mehr Glaubenserfahrungen teilen. Hindert uns einer? Manche denken, wir müssten mehr aufeinander Acht haben. Ja, können wir doch. Manche sagen, wir sollten mehr Verantwortung übernehmen für Köpenick. Ja, stimmt, kann man auch. Liebe Gemeinde, eine Gemeinde ist immer so, wie sie selber sein will. Auf alle Fälle in einer Gemeinde, auch in unserer Tradition. Je stärker der äußere Druck ist, umso mehr rückt manchmal Gemeinde zusammen. Aber je schwächer der äußere Druck ist, umso mehr muss die Gemeinde selber wissen, was sie will. Im Petrusbrief geht es nun nicht darum, auf den äußeren Druck zu reagieren oder sich inneren Druck zu machen, sondern die Gemeinde antwortet auf das, was sie von Gott erhofft, erwartet. Denn wer Hoffnung hat, dieser Gedanke steht hier dahinter, wer Hoffnung hat, der übernimmt Verantwortung. Wer Hoffnung für eine Beziehung hat, der wird ja auch an dieser Beziehung arbeiten, wenn es mal schwer wird. Wer Hoffnung für die Welt hat, der wird sich irgendwo einsetzen. Wer Hoffnung für seine Gemeinde hat, der wird da was machen. Wer keine Hoffnung hat, der schaut zu, der lässt laufen, der lässt sich gehen. Das Ende aller Dinge ist nahe, das Ziel ist nahe. Und nun geht es im Petrusbrief darum, dass unser Leben diesem Ziel entspricht. Die Engländer kennen den schönen Satz, learning by doing. Schlecht im Deutschen übersetzt, lernen beim Tun oder durchs Machen. Also wir können Gottes Herrschaft nicht theoretisch leben, wir können nicht theoretisch glauben, nicht theoretisch lieben, nicht theoretisch hoffen. Es muss immer irgendwie getan werden. Wir können nicht sagen, irgendwann kommt Gerechtigkeit und es interessiert uns in der Gegenwart noch nicht. Irgendwann wird sich die Liebe Gottes zeigen, na dann können wir sie jetzt auch schon tun. Denn der Weg, den die christliche Gemeinde zu gehen hat, dieser Weg gehört mit zum Ziel. Er ist Teil dieses Ziels. Was folgt nun auf diese Hoffnung, die im Petrusbrief zum Ausdruck kommt? Und wir gehen etwas noch ins Detail. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Also weil das Ziel Gottes mit dieser Welt ungestörte Gemeinschaft mit ihm ist, deshalb sollen wir jetzt schon mit ihm reden. Wenn Gottes Ziel mit uns Gemeinschaft ist, dann sollen wir das jetzt schon leben. Wir wissen, was wir wollen. Weil Vollendung, auch vollendete Gemeinschaft mit Gott bedeutet, reden wir jetzt schon mit ihm. Und das Gespräch mit Gott gehört zu den Grundlagen unseres geistlichen Lebens. Dabei wird hier besonders bemerkt, es geht um eine besonnene und nüchterne Art. Warum wird das nun gerade beim Beten hier betont? Petrus legt uns ans Herz, mit Gott in einem vernünftigen Meinungsaustausch zu stehen. Wir sagen ihm, was wir meinen, was wir hoffen. Wir sagen ihm, was uns Sorgen macht, welche Ängste wir haben. Wir sagen ihm, was wir zu tun gedenken, was wir vorhaben. Und dann lassen wir uns auch von ihm was sagen. Wir lassen uns sagen, was er über uns denkt. Wir lassen uns sagen, was er von uns will. Wir lassen uns sagen, was er für uns will. Das Beten hat ja im Neuen Testament einen ganz großen Stellenwert. In den Evangelien lesen wir davon, dass Jesus betet, dass er sich zurückzieht, dass er ganze Nächte unterwegs ist und wie er sich im Gebet sozusagen mit Gottes Willen in Übereinstimmung brachte. In der Beschreibung der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem wird erzählt, sie blieben beständig in den Gebeten. Eine Grundsäule also der Gemeinde. Und als der Saulus zum Paulus wurde, da ist das Erkennungszeichen für die anderen, die misstrauen, wer weiß, was das jetzt für ein Trick ist, wird der Hananias hingeschickt und dann heißt es, du, der betet. Ach so, na dann kann man ja hingehen. Das Gebet ist Kommunikation mit Gott. Es ist keine Selbstdarstellung, es ist keine Predigt. Wir müssen in unseren Gebeten auch keine Kommentare zur Lage der Welt, der christlichen Kirche oder der Hofkirche abgeben, sondern beten ist einfach immer wieder Gott nahe sein. Gebete zu sprechen, liebe Gemeinde, das kann man relativ schnell lernen. Aber betend zu hören, dazu braucht man Raum, Zeit, manchmal auch Übung. Es gibt ein Beten, in dem wir eben nicht in erster Linie Gott die Welt erklären, sondern in dem Gott klärend in unser Leben eingreift. Wenn Menschen ernsthaft miteinander reden, dann sind sie eigentlich auf einen Konsens aus. Wir sagen ja auch zu einem anderen Mal, du, da müssen wir jetzt mal drüber reden, damit wir wieder auf einen Nenner kommen. Und genau das meint vernünftiges und nüchternes Beten. Mit Gott zu gemeinsamen Absichten kommen, auf einen Nenner kommen mit ihm. Gottes Ziel mit dieser Welt ist Gemeinschaft mit ihm, darum suchen wir die schon jetzt. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Also, weil Gottes Ziel mit dieser Welt das Heil ist, deshalb üben wir jetzt schon Liebe. Wir üben jetzt schon Liebe. Paulus mahnt zur beharrlichen Liebe zueinander. Und es wird extra betont, zueinander. Die Liebe zu Gott, liebe Gemeinde, kann man eigentlich nicht beschreiben. Da hat jeder von uns so sein Empfinden, sein Gefühl, wie wir unser Gottesverhältnis lieben. Aber die Liebe zu Menschen, die kann man beschreiben. Und wenn die nicht konkret ist, dann ist sie keine. Interessant ist hier die Verbindung von Liebe und Sünde, die zugedeckt wird. Liebe kann also auch mit den Fehlern, mit der Sünde auch anderer Menschen lieben. Menschen, die sich lieben, können viel bei ihren Partnern oder Partnerinnen ertragen, was sie bei anderen vielleicht überhaupt nicht machen würden. Aber wer sich liebt, kann etwas aushalten. Liebe deckt zu. Liebe deckt Sünden zu, aber Liebe kann sie nicht vergeben. Aber Liebe macht es erträglicher. Und wenn Christen zueinander sagen, da sagen wir ja nicht, dass sie sich lieben, dann werden sie immer den Menschen im Blick haben und nicht in erster Linie seine Eigenschaften. Das gelingt uns wahrscheinlich nur selten auf Anhieb und nicht umsonst gibt es deshalb in unserer Sprache die schöne Wendung Liebe üben. Wie man alles andere üben muss. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Schaut euch mal an, wer gerade neben euch sitzt. Habt ihr den lieb? Liebe Gemeinde, wir haben leider kein deutsches Wort für das Wort lieben, das hier in der griechischen Sprache verwandt wird. Es meint nämlich nicht Liebe im Sinne von Freundschaft, schon gar nicht im Sinne verliebter oder erotischer Anziehung, sondern hier steht Agape, also die Liebe, die sich an andere verschenkt, die den anderen ernst nimmt. Es geht nicht darum, dass wir miteinander alle befreundet sein müssen, verliebt schon gar nicht. Es geht darum, dass wir einander Gutes wünschen, Gutes tun, und zwar unabhängig davon, ob wir irgendwas von dem zurückkriegen. Seid beharrlich in der Liebe. Eine Konkretion dieser Liebe ist die Gastfreundschaft ohne Murren. Im Hintergrund stehen hier wahrscheinlich Wanderprediger oder Evangelisten, die dann ab und zu auftauchten, aber inzwischen auch Menschen, die wegen ihres Glaubens ihre Heimat verlassen mussten. Die waren darauf angewiesen, dass Menschen sie aufnehmen, dass sie irgendwo einen Platz finden, wo sie wenigstens für eine Weile sein können. Gastfreundschaft bedeutet immer, einem anderen Menschen Raum zu geben. Dass hier nun extra betont wird, tut das ohne Murren, hat wahrscheinlich einen Grund gehabt, denn Gäste können auch auf Nerven gehen. Gäste zu haben bedeutet ja, die gehen weiter. Man weiß manchmal nicht einmal, ob man die jemals wieder sieht. Aber wenn wir wissen, dass wir einen Menschen wahrscheinlich nie mehr sehen können, dann verhalten wir uns da manchmal ein bisschen anders als bei denen, wo es noch drauf ankommt. Bei kurzen Begegnungen ist es ja nicht ganz so wichtig. Aber hier lernen wir, selbst in kurzen Begegnungen mit anderen Menschen soll sich schon immer wieder das Reich Gottes spiegeln. Das Ziel dieser Welt ist die Vollendung der Liebe Gottes. Und es ist in unserer Verantwortung, in diesem Sinn schon jetzt miteinander, auch mit den Gästen und Fremden zu lieben. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Gedanke ist für die Überlegungen im Zusammenhang mit der ganzen Flüchtlingsproblematik, die sich in unserem Land mehr und mehr auftut. Seid gastfrei ohne Murren. Gebt Leuten Raum. Gebt ihnen ein Zuhause. Und der letzte Gedanke führt noch einmal ins Gemeindeleben. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Weil Gottes Reich bedeutet, dass Gott alles gibt, deshalb sollen wir auch das hineinbringen, geben, was wir anvertraut bekommen haben. Jeder soll dem anderen mit der empfangenen Begabung, mit dem empfangenen Charisma dienen. Und an dieser Stelle kommen wir ja auf ein sensibles Thema. Wenn uns jemand fragen würde, was ist deine Gabe, mit der du Gott in seinem Reich dienen kannst, in seiner Gemeinde, dann müsste eigentlich jeder von uns auf Anhieb mindestens eine Sache sagen können. Das hat mir Gott anvertraut und das bringe ich ein. Überlegt mal kurz, was würdet ihr sagen? Womit kann ich dienen? Und nun müssen wir uns mit den Gefühlen befassen, die das auslöst. Weil man hat uns eigentlich beigebracht, immer schön demütig sein, nur nicht so richtig davon überzeugt sein, dass du was kannst. Ich kann nichts, ich bin nicht zu gebrauchen. Das steckt bei vielen Menschen, auch bei Christen, ganz tief in der Seele. Aber, liebe Gemeinde, auf so eine Idee wäre man in frühchristlichen Zeiten überhaupt nicht gekommen. Ganz im Gegenteil. Gott sei Dank, Gott hat mich begabt, er hat mir etwas anvertraut. Ich kann etwas, ich bin wer, ich bin wichtig. Ich werde gebraucht. Gott hat uns beschenkt. Und als Erwachsene können wir da viel von Kindern lernen. Wenn die was geschenkt bekommen, was machen die? Die laufen rum und zeigen das jedem, was sie alles können und sind ganz stolz und froh. Das habe ich gekriegt. Und jeder Christ hat von Gott Begabungen empfangen. Und mit der großen Freude, dass wir auch etwas können, dass wir wichtig sind, sollen wir herumlaufen. Wir müssen auch nicht jedem zeigen, was wir können, sondern wir sollen es einfach machen. Im Unterschied nun zu anderen Charismenlisten im Neuen Testament werden hier nur zwei Begabungen genannt: Sagen, also Sprechen und Dienen. Luther hat das hier mit Predigen übersetzt, aber hier ist es eigentlich nur allgemeiner. Es geht um Reden und Handeln, Sprechen und Tun. Es gibt Menschen, denen hat Gott anvertraut, dass sie was zu sagen haben, und es gibt Menschen, denen hat Gott geschenkt, dass sie ganz praktisch etwas machen können. Und damit ist die ganze Bandbreite der Begabungen Gottes, der Charismen, hier gemeint. Denn wir wissen, es gibt viele Dienste. Wir können einem anderen einen Dienst tun, indem wir hören. Wir können einen Dienst tun, indem wir bei einem anderen schweigen. Es gibt den Dienst auszusäen. Manchmal gibt es den Dienst zu ernten. Es gibt den Dienst, gute Ideen zu haben. Andere können gute Ideen umsetzen. Manche Leute sind kreativ, andere können die bremsen. Den Dienst, Musik zu machen, den Dienst, Menschen zu pflegen, den Dienst, ohne viel Aufhebens anzupacken, mit Technik umgehen können, mit Menschen leben können. Wie wir empfangen haben, das sollen wir einbringen. Die Dienste sollen wir tun als Haushalter der Gnade Gottes. Hier gibt es eine schöne Redewendung. Wörtlich heißt es: bringt euch ein als Oikonomos der Gnade Gottes, als die Ökonomen der Gnade Gottes. Die Ökonomen, die Betriebswirtschaftler, wie man das heute nennt, werden ja in manchen Kreisen schräg angesehen, weil es ihnen immer nur ums Geld geht. Und dabei gehen sie über Leichen. Aber den wirklichen Ökonomen geht es nicht in erster Linie ums Geld, sondern ums Haus, Oikos. Der Ökonom weiß, was er machen muss, dass in einem Haus das Leben funktioniert. Und das muss man manchmal auch Ökonomen ans Herz widerlegen. Ökonomen der Gnade Gottes also sollen wir sein. Wir wissen, wie Gnade funktioniert. Wir wissen, kennen das Eingeständnis von Schuld und Vergebung. Wir wissen, dass Gott uns begleiten will, unabhängig davon, ob wir irgendwas vor ihm verdient haben. Wir sind keine Ökonomen, die Mangel verwalten oder Schwäche. Wir verwalten Gottes Gnade, Gottes Zuwendung. Wir überfordern einander nicht, wir lassen andere leben und wir lassen auch uns selbst leben. Wir alle sind Verwalter und sind Haushalter unserer Zeit, unserer Kraft und unserer finanziellen Möglichkeiten. Aber was wird aus uns, wenn wir sagen, wir wollen die Gnade Gottes verwalten miteinander? Wir wollen uns so begegnen, in dieser Liebe und Zuwendung, wie uns Gott begegnet. Wir wollen das einbringen, was Gott uns schenkt. Und dann schließt dieser Gedankengang des Apostels mit einem Gotteslob. Unser Beten, unser Lieben, das Einbringen von Begabung hat ein Ziel: damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.